Bevor wir heute loslegen mit dem Pulscheck, wir verändern uns ja bei Bully stetig und heute ist so der erste Schritt unserer Veränderung und den werdet ihr jetzt hören bei uns im Intro und ja, ich würde einfach mal sagen, wir hören da mal rein. Bulli, der Eishockey Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode, wie ihr jetzt gerade gehört habt, mit einem ganz, ganz frischen Intro. Nämlich die Jungs von Power State hatten wir ja vor einigen Episoden bei uns im Interview, haben eine neue Version von Lucky Strike, unserem Intro, aufgenommen und das dürfen wir weiterhin verwenden und auch die neue Version. Und jetzt einfach mal Frage in die Runde, Markus und Stefan, wie taugt es euch denn?
Ja, knallt ganz schön. Hört sich gut an.
Ja, ich finde es eine nette Abwechslung mit dem zusätzlichen Riff. Hört sich gut an.
Perfekte Analyse. Markus, du hast es ja zum ersten Mal gehört heute. Was war so dein Eindruck beim ersten Mal?
Ja, es wirkt irgendwie noch ein bisschen, also es ist ein bisschen auffälliger als vorher. Vorher war es so im selben Schema, sage ich mal, und jetzt sticht es schon etwas mehr raus von dem her. Ich denke, damit werden wir gut fahren.
Das denke ich auch. Also, liebe ZuhörerInnen, ihr werdet unser Podcast künftig im neuen musikalischen Gewand hören. Und da natürlich, wie gesagt, nochmal Dankeschön an Power State, an Tobi und die Jungs, die wirklich einen richtig krassen Job machen. Haben auch jetzt gerade ein neues Album rausgebracht. Schaut da gerne auf die Internetseite und bestellt euch die Platte. Auch in Platte kann man das ganze Album Power State sich bestellen. So! Jetzt kommen wir zum Pulscheck für den Dezember 2025. Wir haben vorher schon gesagt, wir schauen heute auf drei Teams, nämlich auf die Augsburger Panther, auf den EHC Red Bull München und auf die Fishtown Penguins Bremerhaven. Zum Abschluss haben wir natürlich wieder eine kleine Analyse der Tabelle und dann bekommt ihr wie immer auch die Top-Spieler von Markus und von Stefan. Sind wir sehr gespannt. Wir fangen an mit den Augsburger Panthern für euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, zum Abholen. Die Panther derzeit auf Platz 11 der Penny DL, 30 Spiele gespielt, 37 Punkte geholt. Das Torverhältnis steht bei 87 zu 110. Den Punktedurchschnitt werden wir euch natürlich auch noch liefern, solange es die Penny DL uns liefert, kriegt ihr den von uns auch. 1,233 und die aktuelle Form der Panther aus den letzten 5 Spielen einen Win. Da schaue ich natürlich zu Markus und wir haben ja Augsburg schon so ein bisschen als Top-6-Team betitelt, waren ja auch mal ein bisschen da oben. Realistisch muss man schon sagen, eher vielleicht so Top-10. Wie bewertest du denn bisher den Saisonverlauf der Panther? Also jetzt rein mal sachlich, emotional ist es ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, sachlich ist es wunderbar. Also Vorgabe für die Saison war, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das hat man nicht, auch weil Dresden natürlich unterperformt. Aber man ist da deutlich entfernt von, man hat Möglichkeiten auf Platz 10. Also es ist, ich glaube, die Clubführung ist da sehr zufrieden mit.
Wie sieht's persönlich bei dir aus?
Durchwachsen. Also es war natürlich ein phänomenaler Start und wir haben ja auch gleich gesagt, das wird so nicht weitergehen, klar. Aber es ist irgendwie dafür, dass wir kaum Verletzungspech oder ähnliches hatten, schon erstaunlich, wie insbesondere die Verteidigung einfach komplett zusammengeklappt ist. Also was zu Beginn noch relativ gut funktioniert hat, auch obwohl man auch da schon kritisch war, weil die Verteidigung nicht so wahnsinnig gut besetzt ist, zeigt sich einfach, wir haben die schlechteste Defensive der Liga und hinten funktioniert quasi gar nichts. Das ist wirklich unfassbar schlecht. Von dem her, da fehlt noch einiges.
Ja, Stefan, Gegentore 110 haben wir schon gesagt. Wenn man in die Top 10 vorstoßen würde, wäre das auch mit einem kleinen Abstand so ja die schlechteste Defensive. Wie siehst du die Augsburger?
Ja, Markus hat schon ganz gut gesagt, stark begonnen, stark nachgelassen. Aber ich finde jetzt die letzten Spiele wieder so ein bisschen in den Weg reingefunden. Also sie beißen sich gerade so ein bisschen zurück. Vielleicht war es so, man kann jetzt nicht sagen, so ein Höhenflug oder so. Aber vielleicht haben sie es dann doch ein bisschen unterschätzt und dann gesagt, ja, es läuft super bei uns dieses Jahr, haben vielleicht ein paar Prozent rausgenommen. Und das kennen wir auch von anderen Mannschaften, kommen nicht mehr alle Prozent von allen Spielern. Dann geht es auch schnell mal nach unten. Und den Bock da umzustoßen ist dann doch relativ hart. Also da muss man dann schon echt alles reinwerfen und auch mal trotzdem Niederlagen schlucken, die man sonst nicht schlucken würde wahrscheinlich. Aber wie gesagt, die letzten Spiele haben wieder besser ausgeschaut und es wird sich jetzt über Weihnachten bis vielleicht ins Neujahr rein zeigen, glaube ich, wo der Trend hingeht, ob es doch nochmal was mal mit unten zu tun haben wird, weil ich sag mal so, mit dem Abstieg wäre schon gar, das sind jetzt 11, 21 Punkte. Nachdem Dresden in mehr als der Hälfte der Spiele erst 16 Punkte geholt hat, da müssten sie schon alles verlieren. Aber Iserlohn schaut im Moment ganz gut aus. Also so auf 12, 13 könnte es schon noch gehen, wenn man den Bock jetzt nicht rumkriegt.
Ja, Dresden zurzeit auch noch ein Spiel mehr, Markus. Was bei der Statistik ein bisschen auffällt, Special Teams. Powerplay, der AEV derzeit auf Platz 12 mit 16,33%. PK, da wird es noch schlimmer, Platz 14, 71,43%. Was macht es mit dir als Panther-Fan, wenn du solche Zahlen liest?
Naja, wir sind es gewohnt die letzten Jahre, also so schlimm ist nicht. Also gerade Überzahl war wirklich die letzten Jahre bodenlos. Da hat man ja, gab es auch viel Kritik aus der Fanszene, warum man Dolak weiter als Co-Trainer nimmt, der dafür ja zuständig war. Und es funktioniert einfach weiterhin nicht. Ich weiß nicht, wer dieses Jahr zuständig ist, das haben sie nicht so rausgelassen, vielleicht auch um ihn zu schützen, ich weiß es nicht. Aber da klappt wirklich gar nichts. Also das ist unfassbar bodenlos. Jetzt auch im letzten Spiel wieder gegen Straubing gesehen, hast doppelte Überzahl und so, und es klappt einfach nichts. Ja. Ansonsten Unterzahl, das war eigentlich immer ein Ticken besser, hat uns irgendwie mehr gelegen als das Überzahl die letzten Jahre, aber auch da zeigt sich einfach, wie schlecht unsere Defensive besetzt ist. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und dann kommen so Aktionen, was ich jetzt auch nicht verstanden habe, dass Van der Linde mit Förderlizenz nach Rosenheim abgestellt wird und dafür lässt du Wirt spielen, wo ich mir dann auch denke, boah, schwierige Entscheidungen. Gegen Straubing auch nur mit 6 Verteidigern aufgelaufen, obwohl angeblich alle Spieler fit sind und solche Sachen. Das ist irgendwie für mich gerade nicht nachvollziehbar, was hinten passiert. Aber vielleicht sind es auch irgendwelche Zeichen an die Spieler, um Signale zu setzen, Impulse zu geben, damit es wieder ein bisschen aufwärts geht.
Stefan, welche Zeichen kann Augsburg oder kann das Team denn oder sollte das Team denn empfangen, dass es da ein bisschen besser läuft? Weil der Trend schaut ja jetzt gerade nicht so gut aus.
Ja, Zeichen sind halt immer gefährlich. Also ich weiß, was da Markus jetzt angesprochen hat. Manchmal ist es gut, wenn man den Spielern so einen Dämpfer von Bug gibt und sagt, okay, ich bist zwar fit, aber du gehst jetzt trotzdem draus. Manche Spieler reagieren gut drauf, manche werden bockig und ist halt so für einen Trainer so ein Spiel mit Feuer. Und mein 6 Verteidiger, dafür kannst du einen Stürmer mehr bringen. Kann sein, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Spiel war. Markus schüttelt den Kopf, also auch nicht.
Nee, der Platz war einfach frei.
Ja, kann schon sein. Ja, das kann schon sein. Also in der Lage im Moment würde ich es als Trainer, außer da ist wirklich jemand, der wirklich mal einen Kopf gewaschen braucht, lieber nicht machen, sagen wir es mal so. Aber ja, AEV ist halt jetzt im Moment aus den letzten 8 Spielen mit 2 Siegen und 0,875. Das ist nicht der Gegentorschnitt von einem Top-Torwart, sondern der Punkteschnitt der Panther in den letzten 8 Spielen. Das ist schon bitter. Platz 11 bei den Schüssen, Platz 12 bei den zugelassenen Schüssen. Das zeigt und unterstreicht auch das, was der Markus gesagt hat. Die Defensive schwächelt da gewaltig. Und ich mache jetzt einfach mal weiter in dieser Reihe. 301 Schuss mehr aufs eigene Tor, als man selbst geschossen hat. Also es kommt, man lässt nicht nur hinten zu viel zu, sondern man produziert vorne auch zu wenig. Aber immerhin mit den zweitmeisten Blocks. Klar, wenn man mehr Schüsse kriegt, dann hat man auch mehr Blocks. Aber das zeigt immerhin, dass die Mannschaft will. Und um die Zahlen abzurunden, man hat eine Bully-Quote von 47%. Das ist schwierig natürlich, da sollte man dringend dran arbeiten, weil das ist halt einfach, es kostet einfach unheimlich viel Kraft und die schlechteste Zweikampfquote der Liga. Also defensiv ist da wirklich Aufholbedarf und man weiß es ja, wenn man aus der Defensive nicht geordnet rauskommt, dann wird es halt vorne auch schwer zu kreieren und Bastika macht da eigentlich einen guten Job im Moment. Aber viel mehr folgt dann schon auch nicht. Oder siehst du das anders, Markus?
Nee, also wo ich auf jeden Fall dir zustimmen muss, ist, dass die Mannschaft kämpft. Das sieht man gerade in den letzten Spielen. Also dieses 7-0 gegen Mannheim war wirklich der absolute Tiefpunkt. Aber seitdem, du kannst 3-4 gegen Ingolstadt verlieren. Du kannst in Bremerhaven in Overtime verlieren. Du kannst, also das sind alles Spiele vollkommen in Ordnung. Also auch gegen Straubing im Penalty schießen. Das sind Top-Teams.
Da gab es auch schon mal ein anderes Ergebnis dieses Jahr, ne?
Ja, auf das wollen wir nicht eingehen. Das haben wir schon wieder vergessen.
Nee, verwechsel ich es auch, um Gottes Willen.
Nee, da gab es keinen 9-3 oder so. Das ist nie passiert.
Ich kann mich nur an 8-2 erinnern. Weiß nicht, gegen wen war das?
Weiß ich auch nicht mehr. Gab's das?
Ja, ich glaube schon, nachdem du uns am Anfang das so aus Bluten hast lassen, wo ihr oben standet, gibt es jetzt die Retourkutsche.
Das ist okay.
Und 8-2 gerüchteweise gab es andersrum auch schon mal.
Ja, yeah. Also
da erinnere ich mich nicht mehr dran.
Ist das alles okay? Und Stefan hat es vorhin ja auch gesagt, der Trend zeigt eigentlich eher so ein bisschen nach oben und sie kämpfen sich da gerade raus. Und ich glaube, wenn der Trainer es wieder ein bisschen stabilisiert bekommt, dann bleiben die Chancen auf Platz 10 auf jeden Fall noch offen. Deswegen, ja, die Stimmung ist etwas gedrückt, aber ich sehe es jetzt nicht als hoffnungslos an.
Und natürlich auch drauf schauen müssen. Bitte, Stefan.
Es fühlt sich so ein bisschen an, als keiner diesen Platz 10 will. Also auch wenn man Wolfsburg-Schwenningen anschaut, irgendwie haben die auch nicht so wirklich Bock drauf im Moment.
Ja, da schauen wir dann nachher bei der Tabelle noch drauf, wie so die Umstände sind. Wo wir bei Augsburg noch drauf schauen müssen, finde ich, ist das Torhütergespann Garteig und Jones. Garteig 16 Spiele, 89, 98 Save Percentage. Und Stefan, weil du vorher 87,5 vorgelesen hast als Statistik. Peyton Jones, 14 Spiele, 87,58% Save Percentage. Das ist natürlich, also wir müssen natürlich darüber reden. Allerdings, ich sehe es immer so und Markus, korrigier mich bitte, so dieser Abwehrverbund ist ja nicht nur der Torhüter und du hast ja schon beschrieben, wie es gerade um die Verteidigung vom AIV bestellt ist. Das spielt halt alles miteinander zusammen, oder?
Definitiv. Garteig hat zu Beginn der Saison überperformt, meiner Meinung nach. Also ich habe ihn ja schon immer für eine wackelige Verpflichtung gehalten und ich war auch mit Jones nicht zufrieden, der aus Österreich kam. Von dem her war ich da sehr, sehr kritisch und dann haben alle gesagt, ah, schau, wie gut er spielt und es läuft alles perfekt. Und ich finde, jetzt spielt er gerade das, was ich eigentlich von ihm erwarte. Er langt hin und wieder daneben, er kommt einfach gerade nicht mehr in die Spur und Jones hat für mich die letzten Spiele eigentlich deutlich sicherer gewirkt als Garteig, obwohl Garteig eigentlich von seiner Vita her der bessere sein sollte. Ja, von dem her schwierig. Bei beiden läuft es nicht so hundertprozentig. Haben in manchen Spielen ja eben auch sehr, sehr viele Gegentore kassiert. Liegt aber eben auch mit an der Verteidigung. Also ich würde ihnen nicht nur die Schuld geben, aber auf jeden Fall, ja, sind sie, ihre glücklichen Tage sind, glaube ich, erstmal gezählt und sie müssen da jetzt auch richtig viel an sich arbeiten und ja, gerade bei Garteig, der hat gegen Straubing tatsächlich schon wieder glänzen können in manchen Situationen, hat aber halt auch innerhalb der ersten 2 Spielminuten 2 Dinger kassiert, wo du denkst, muss auch nicht sein. Also es ist so ein Hin und Her irgendwie zwischen Gut und Böse, es funktioniert und funktioniert dann wieder nicht und man weiß nicht so genau, was man jetzt an ihnen hat.
Ja, Stefan, siehst du auch so? Ja, Statistik gibt es nicht so ganz her. Also ich habe nicht so ein gutes Bild von beiden jetzt, muss ich sagen. Ja, am Anfang der Saison weiß ich auch, Garteig war da schon bockstark. Die letzten Spiele habe ich jetzt nicht gesehen. Die Statistiken besagen aber, vielleicht lebt eben Garteig noch vom Saisonende, dass er es 6 über Gegentor, also XG-Diff. Das heißt, er hat 6 Schüsse mehr gehalten, die eigentlich ein Tor hätten sein sollen. Und damit ist er immer noch unter den Top 10 der Liga. Er hat immer noch Probleme bei Schüssen, die gescreent werden. Also wo ein Sichtschutz vor ihm steht. Sozusagen, das war in Ingolstadt auch schon immer ein Thema. Und Peyton Jones ist da bei -7. Also da sind 13 Tore Unterschied zwischen den beiden. Das ist schon, es ist der größte, die größte Differenz zwischen den beiden, neben Haukeland und Bugel. Bugel hat aber erst 7 Spiele, muss man auch dazu sagen. Sonst ist es die größte Differenz der Liga. Ich denke, dass es an den Keepern nicht liegt. Also die Zahlen sind jetzt unter 90% und man sagt, ein guter Liga-Torhüter sollte über 90 Minimum haben, ein sehr guter über 92, aber wenn du halt auch so viele Schüsse bekommst, sind deine Zahlen halt,
ja.
Also davon sind natürlich auch mehr High-Quality-Chancen dabei. Klar kann man sagen, wenn man mehr Schüsse bekommt, dann fällt ein Tor nicht so ins Gewicht, das ist ganz klar. Aber man bekommt sie ja nicht nur von außerhalb. Also ich glaube, dass die Torhüter einen gut genugen Job haben. Ich denke, da müsste wirklich die Defensive zusammen mit den Stürmern besser defensiv arbeiten.
Ja, kleine Stochastik-Schulung von Stefan jetzt gerade hier bei uns im Podcast, aber ist auch definitiv so, wenn man mal so ein bisschen nach vorne schauen in die Offensive, Grenier, Blank und Bastika, gerade die Topscorer. Ist das das, was du auch erwartet hast, Markus?
Von Bastika habe ich es tatsächlich nicht so erwartet. Der ist zwar ein Aktivposten und so kennt man ihn, aber dass er so gut performt, war nicht auf meinem Zettel. Von Blank habe ich es mir erhofft, einfach weil er ja auch in der Saison davor bei Düsseldorf gezeigt hat, was er kann. Selbst wenn das Team an sich irgendwie nicht so gut funktioniert oder hinten drin festhängt. Und ja, von Grenier war es eigentlich die Erwartung. Also dafür hat man ihn geholt. Ja.
Du hast ja vorher schon so gesagt, auch dein sachlicher Blick auf das Ganze sagt im Prinzip ganz zufrieden, wenn wir so auf letztes Jahr um die Zeit schauen, nach 30 Spielen hatte der, beziehungsweise nach 30 Spieltagen, war man auf Platz 13, jetzt ist man auf Platz 11. Also an sich alles okay, oder?
Vollkommen in Ordnung, ja. Und man sieht ja jetzt auch schon, dass die ersten Verpflichtungen kamen und sowas, oder die ersten Verlängerungen. Und da sind auch schon gute Leute eben wie Bastecker und Blank dabei. Und ich finde, das ist das, was diese Saison für die Augsburger sein muss. Du musst jetzt dein Team bilden, du musst gestärkt in die nächste Saison gehen, Verteidigung verbessern und so weiter, damit du dann nächste Saison hoffentlich sinnvoll um Platz 10 mitspielen kannst. Weil das war ja das, was uns die letzten Jahre auch gefehlt hat und uns wirklich auch geschwächt hat, dass du einfach viel zu spät nach Leuten suchen konntest und viel zu spät Verträge machen konntest.
Auch das, was nochmal in korrekten Zahlen abbilden, letztes Jahr nach 30 Spielen der IV auf Platz 13 mit 26 Punkten. Wie gesagt, jetzt 37. Insofern, Stefan, ja, ist okay. Aber ich habe so das Gefühl, und das ist ja das, was ich ja auch bei Markus raushöre, und auch wenn ich die Augsburger sehe, es ist eigentlich schon ein bisschen mehr drin, finde ich.
Ich weiß nicht. Tue ich mir schwer.
Also Platz 11. Ich rede jetzt von also wirklich Top 10. Von dem, was ich so gesehen habe, finde ich, wäre das kadermäßig schon möglich.
Boah, da gibt es aber viele Mannschaften, wo ich das Gleiche sage. Also,
ja, ja.
Ich habe sie schon auch in dem Feld erwartet, sagen wir irgendwo zwischen 9 und 12, max 12. War schon auch so meine Idee. Schwenningen spielt für mich unter Wert im Moment. Eigentlich Iserlohn und Frankfurt auch. Wobei, ja, es ist schwierig. Also ich habe es ja vorhin schon so scherzhaft gesagt, irgendwie den 10. Platz will keiner. Alle so um den 10. Platz sind gerade jetzt nicht so im Hoch, muss man sagen. Also das ist gerade eine schwierige Phase. Aber es steht und fällt mit der Defensive. Wenn sie das in den Griff kriegen, kann es da schon noch stabil so auf den 9. gehen. Ich glaube weiter nicht, weil da fängt es dann mit Nürnberg, Fischtown und den Eisbären schon an. Das sind einfach Mannschaften, die deutlich stabiler sind. Ja. Auch Wolfsburg sehe ich eigentlich noch mehr Potenzial als der 9. Platz jetzt. Schwenningen, Augsburg, glaube ich, die dürfen sich am Ende dann um den 10. Platz prügeln.
Ja. Markus, schau mal voraus. Augsburg jetzt zu Hause vor Weihnachten noch gegen Nürnberg, dann nach Weihnachten in Dresden und dann zu Hause gegen die Adler Mannheim. Also vor allem die Spiele in Nürnberg und Dresden, das sind wahrscheinlich die, wo wir jetzt erstmal Fokus drauf legt, oder?
Ja, definitiv. Also man darf es nie auf die leichte Schulter nehmen, aber in Dresden, also gegen Dresden musst du eigentlich natürlich deine Punkte holen, wenn du den Abstand wahren willst. Aber auch bei Dresden hat man gesehen, was die letzten Spiele machen. Also das kann mal überraschen und ich glaube, Ingolstadt kann ein Lied davon singen, wie das auch schnell ganz, ganz bitter aussehen kann. Ich meine, sie haben es noch gerettet, okay, aber ja, das darf man nicht unterschätzen. Und gegen Nürnberg ist es immer eklig zu spielen. Ich hoffe, dass da ein bisschen so der Heimvorteil den Bonus bringt und dass man das irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Wenn du in den zwei Spielen punktest, sieht es gar nicht so schlecht aus, finde ich, für das Jahr. Und dann kannst du gestärkt das Neue beginnen.
Wo geht's hin mit Augsburg, Markus?
Wird's ich die hoffe, Top weiterhin 10? Platz 10, ja.
Ja, das Hoffen ist es klar, aber was siehst du als realistisch an?
Aktuell noch Platz 10, ja. Ich würd daran festhalten.
Stefan hat ja schon so ein bisschen geäußert, wo er glaubt, wo es hingeht. Also Max, Platz 10.
Max, Platz 10, ganz viel Glück irgendwie, also Glück, an Glück liegt es nicht, aber mit ganz viel Augen zu drücken, vielleicht noch 9. mehr kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich möchte Markus noch ergänzen, auch das Spiel gegen uns am 30. könnte für euch doch noch den einen oder anderen Punkt bringen.
In guter alter Tradition, meinst du?
Nein, tatsächlich nicht. Es sind einfach, also München hat sehr viele Ausfälle im Moment und ihr seid vollständig und jetzt geht's gegen Ingolstadt und dann kommen Frankfurt und Dresden. Das sind jetzt generell keine Gradmesser, aber auch die musst du spielen und die spielen teilweise auch sehr hart und das kann halt so eine kurzen Bank schon sehr kosten. Und wenn du da durchrotieren kannst, kann es schon sein, dass nach der Masse der Spiele einfach das Gas ganz schön niedrig ist in München. Und es sieht so aus, als vor dem Spiel gegen Augsburg auch keiner von den Ausfällen zurückkehrt. Also da kann ich vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, dass man da vielleicht mal einen Punkt klaut, wo sonst eigentlich wahrscheinlich keiner drin wäre.
Markus, gefällt das? Kann man so sagen, oder?
Wenn der Stefan schon mal so positiv darüber spricht, dass für uns was drin ist, dann muss ja was dran sein.
Hilfe. Ja, rein faktisch. Also rein mal aufgenommen, wann, also es ist, die Liga hat es ja dieses Jahr gezeigt, es ist in jedem Spiel alles drin. Aber wenn du jetzt einfach rein von der Qualität schaust, darf eigentlich München gegen Augsburg im Moment keinen Punkt abgeben. Auch von der Form her und so weiter und so fort. Wenn du aber die Soft-Faktoren halt einfach mit reinfließen lässt, kann das schon in die Karten spielen. Und wenn nicht da, wann dann?
Perfekte Überleitung zur München-Analyse.
So ist das. Da schauen wir jetzt drauf auf den ERC Red Bull München. 4. Platz für euch ZuhörerInnen, um euch abzuholen. 30 Spiele gespielt, 61 Punkte, 101 zu 75 Tore zählt das Torverhältnis. Auch der Punktedurchschnitt wird natürlich angegeben mit 2,033. Und Stefan hat auch schon gerade so die Form angesprochen. 5 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Wenn ich richtig gezählt habe, und da muss man jetzt tatsächlich wirklich viel zählen, aus den letzten 12 Spielen 11 gewonnen, nur in Iserlohn verloren. Unfassbarer Lauf auch zu Hause. Auch generell haben wir gerade gesagt, das letzte Mal, dass München 2 Spiele hintereinander verloren hat. Das war am 12. und 17. Oktober gegen Mannheim und Frankfurt. Und da stellt sich natürlich die Frage, Stefan, was machen die Münchner denn besser? Man muss vielleicht, und da kannst du ja auch gleich mal deinen Eindruck mit in die Antwort reinschildern, man muss diese Saison vielleicht ein bisschen zweiteilen, weil ich fand bis zur Deutschlandcup-Pause, ja, es hat okay ausgesehen, aber es hat irgendwie nicht viel Zählbares bei rumgekommen. Wie siehst du die Situation in München so bis zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, ich gehe damit, also der Saisonstart war relativ wild, würde ich sagen. Da war mehr Run-and-Gun-Hockey und dann hat man sich versucht, defensiv ein bisschen zu setteln. Dann hat man da Tore gefressen ohne Ende. Dann sagen wir es mal so, gab es vielleicht ein paar Turbulenzen im Kader und man ist da vielleicht auch Spieler losgeworden, die da Unruhe reingebracht haben. Und dann hat sich so ein bisschen alles beruhigt und man hat gemerkt, also es ist jetzt rein spekulativ, ob die Unruhe reingebracht haben, aber auf jeden Fall hat man einfach gesehen, nachdem überschüssige Spieler weg waren, ging es bergauf. Kann Zufall sein, keine Korrelation haben. Und dann kam eben das, was ich jetzt auch über den AEV gesagt habe. Man hat sich gefunden, es waren viele neue Spieler, es war ein neuer Trainer. Man hat gut gespielt, auch vorher schon. Es war halt einfach erfolglos. Und auch dann, wo man eigentlich richtig gut gespielt hat, hat man immer wieder so dumme Niederlagen gefressen. Und das ist das, was ich gemeint habe, um diesen Bock umzustoßen, um mal eine Serie zu starten, einfach so ein Positivtrend, da reicht es einfach nicht, einen normalen Sieg quasi zu erspielen, sondern du brauchst nochmal so ein Extra, um das auch dann wirklich zu holen. Und ich glaube, da war so das Wochenende vor dem Deutschlandcup mit den zwei Shutouts, glaube ich, waren es gegen Mannheim und Köln. Das war so ein bisschen der Turning Point. Da kam Niederberger wieder richtig gut auf. Bibo war dann endlich dabei. Und dann hat man eigentlich schon so gesehen, ja, jetzt hat man wirklich ein klasse Duo da stehen. Und dann, ja, dann kam das, was kommen musste. Der Niederberger hat sich verletzt, ist auch wohl noch länger raus.
Besserung.
Ja, hoffen wir wirklich, dass es reicht für Olympia.
Oh ja.
Und ja, und dann irgendwie hat man sich so ein bisschen in Rausch gespielt. Es war dann, diese unnötigen Niederlagen haben sich dann dezent zurückgehalten. Ich glaube, man hat dreimal in Folge den Spitzenreiter geschlagen, der es danach auch nicht mehr war. Das fand ich auch ganz witzig.
Im Garten, also
Straubing, Mannheim, Ingolstadt, irgendwie so. Oder Mannheim, Straubing, Ingolstadt in der Reihenfolge, glaube ich. Und seit Dezember, muss man sagen, sind sie mit Köln, ja, Ingolstadt auch, wohl das beste Team in der Liga. Mannheim ist natürlich immer noch sehr stark, aber fängt auch immer mal wieder so ein paar Dellen ein. Bibo ist seit unserer letzten Aufnahme bei 97% Fangquote. Und ich glaube, bis gestern, ich habe es heute nicht mehr nachgeschaut, vor dem gestrigen Spiel war er bei 0,6 Gegentore-Schnitt pro Spiel. Also das ist schon sehr, sehr stark. Unheimlich ruhig. Die Frage ist da nur für mich, wann spielt Wolf mal ein Spiel? Also bin ja immer der Verfechter der jungen Goalies und Bibo hat jetzt irgendwie alles gespielt. Mhm. Und ich denke mir jetzt auch gerade wegen der Load auch im Moment. Ich habe es letzte Woche gesagt, gegen Schwenningen hätte ich ihn schon erwartet. Eigentlich jetzt gegen Frankfurt sollte Frankfurt, Dresden, da sollte es doch mal so weit sein, dass man Bibo vielleicht ein, zwei Spiele auch mal Ruhe gibt.
Ja, war jetzt schon unfassbar viel drin. Ich würde gerne auf die Torhüter-Situation erstmal noch blicken. Markus, wenn du von außen drauf schaust, Matthias Niederberger verletzt, haben wir ja schon gesagt, gute Besserung. Und dann, also München hat ja davor schon Antoine Bibo geholt, sehr renommierter Torhüter, jemand, der sehr erfahren ist, wo man auch weiß, was man bekommt. Wie siehst du es von außen, dass da München dann mal so einen Torhüter, so einen namhaften nachverpflichtet?
Wenn ich mich richtig daran erinnere, haben wir zu dem Zeitpunkt auch in der Aufnahme drüber gesprochen, als Bibo geholt wurde, dass man gar nicht so genau weiß, was das jetzt soll und wie das für Wolf sein muss, da jetzt nochmal jemanden vorgesetzt zu bekommen. Mai, von außen gesehen, die Siege geben Bibo recht. Also, und auch dem Trainer, wenn er ihn setzt, er hat jetzt 12 Spiele gemacht, 10 davon gewonnen. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass irgendwas falsch war. Ist natürlich schade für den jungen Goalie, aber wenn er da irgendwie auf Nummer sicher gehen will und wenn Bibo das spielen kann und die Belastung für ihn jetzt anscheinend noch nicht zu groß ist, warum dann riskieren? Also klar, junge Goalies spielen lassen, aber wenn du jetzt schon in so einem Rausch bist, willst du das wirklich einknicken lassen, nur weil du jetzt vielleicht den Goalie wechselst, wieder ein bisschen Unruhe reinbringst oder ja, eine andere Sicherheit auch. Also dein Team spielt ja anders, wenn sie wissen, da hinten steht jemand, mit dem haben wir von den letzten 12 Spielen 10 gewonnen. Oder wenn sie wissen, naja, da steht jetzt jemand drin, der hat jetzt die Saison noch nicht so viel gespielt oder gar nicht gespielt. Da müssen wir mehr aufpassen, müssen wir irgendwie ein bisschen defensiver schauen. Und es verändert einfach was in den Köpfen, im System. Von dem her, ja, schade um Wolf, aber aktuell funktioniert es.
Ja, ich muss da
schon ein Faktor.
Ja, ich weiß nicht, also natürlich, ich gebe Marco schon recht, aber wenn jemand so viel Minuten spielt, steigt die Verletzungsgefahr und das kannst du dir halt im Moment überhaupt nicht leisten, dass sich Bibo verletzt. Und ja, auch es ist immer so, und das auch streite ich gar nicht ab, du spielst anders mit verschiedenen Torhütern hinten drin. Aber also gerade gegen Mannschaften wie Schwenningen, Frankfurt, Dresden, nichts gegen die Teams, aber die kamen ja im Moment alle zu uns mit einem Negativlauf. Wenn du da deine Nummer 1 die Pausen nicht gönnen kannst, weil die Mannschaft das nicht verträgt, dann bist du einfach auch keine Spitzenmannschaft. Und ich würde im Moment nicht das Risiko gehen, dass Bibo sich so überspielt, dass er sich irgendwie eine Verletzung, und wenn es nur eine Zerrung ist, die dauert auch eine Woche im Moment. Und dann sind schon wieder 3, 4 Spiele rum. Und wie es oben zugeht, wir gewinnen Spiele am Stück, aber wir rutschen eigentlich keinen Platz hoch, weil die vor uns das genauso tun. Dann bist du wieder gleich ganz weit weg. Also
ja klar, wenn nicht jetzt die Pause geben, wann dann? Also das ist
ja, genau.
Vollkommen richtig.
Ich glaube, danach kommt Mannheim und Berlin auch gleich. Dann ist wieder zu spät. Also ja.
Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, also die Zahlen geben der Situation jetzt ja um Bibo recht. Also natürlich verstehe ich deine Argumentation, klar, mit Verletzungsrisiko. Ist halt schon eine schwierige Situation für Oliver David. Da auch die Frage an dich, macht Oliver David denn was anders als am Anfang der Saison? Ich sehe zumindest, was das Spielsystem betrifft, jetzt nicht so viele Adjustments. Ist es einfach was halt vielleicht für sein System halt gebraucht hat, zu greifen, wo man Trainer auch Zeit geben muss?
Ja, ich meine, man muss allen Zeit geben. Und ich würde jetzt nicht nur den Trainer sagen, man muss auch den Spielern Zeit geben. Wie gesagt, am Anfang hatte man sehr viele Spieler. Das hätte man vielleicht in der Kaderplanung auch anders machen können. Ich verstehe den Ansatz schon auch, Olympiajahr und so weiter. Aber jetzt gerade, wenn man jetzt auf Schinko geht, er ist Nationalspieler, er möchte natürlich spielen. Und dass er nicht zufrieden ist, wenn er dann, glaube ich, von den ersten 10 Spielen 1 oder 2 macht, das ist ja auch ganz klar. Also das erwarte ich auch von dem Spieler dann, dass er angefressen ist, wenn er mit zu Olympia will. Das denke ich mal, wird jeder, der mal da reingeschnuppert hat in den Kreis. Mhm. Ich denke tatsächlich schon, dass das so ein bisschen ein Aussieben am Anfang war und dass es gut getan hat, dass eben kein healthy scratch mehr draußen sitzt. Aber generell ist es halt immer das Risiko des Trainers. Wann gibst du den Spielern eine Pause? Gerade gegen die Mannschaften, die vermeintlich halt einen schlechten Lauf haben, ist auch schon der ein oder andere Spitzenmannschaft gestolpert, weil sie halt einfach von der Einstellung her nicht so parat war. Mhm. Und dann hast du da noch einen Goalie drin, der seit 2 Monaten kein DEL mehr gespielt hat. Kann auch böse in die Hose gehen, aber dafür bist du halt Trainer, dass du das adressieren kannst, dass du das reinbringen kannst in die Köpfe und solche Schwierigkeiten im Vorhinein den Spielern Handwerkszeug mitgeben kannst, dass sie solche Situationen überstehen. Und ich glaube, der Sieg gestern in Bremerhaven war ungemein wichtig, nicht nur vom Energielevel her. So ein Sieg gibt dir einfach super viel zurück, sondern einfach auch wieder vom Teamgeist. Das war wirklich ein schweres Spiel und dass Bremerhaven am Ende so bricht, hätte auch keiner erwartet. Aber das war schon auch geschuldet der Intensität, die man gespielt hat. Und ja, es wird sehr spannend, was da am morgen in Ingolstadt passiert. Weil eigentlich von den Vorzeichen, Ingolstadt ist im Moment auch nicht so top drauf. Aber mal, wenn man einfach die Aufstellung anschaut, müsste das eine klare Sache für Ingolstadt sein. Aber ich bin gespannt, was der Kampf bringt.
Müssen wir vielleicht dazu sagen, wir zeichnen jetzt hier an dem Montagabend auf, also sprich das Spiel am Dienstag ist jetzt bei uns in der Bewertung nicht dabei. Insgesamt Was bei München auch noch auffällt, rein von den Statistiken, her, Dritter im Powerplay, da hat man sich jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut hochgehangelt, 25,58%, sehr gut. Piquet ist mal so ein bisschen Mittelfeld, Siebter mit knapp 80%, also 79,57%. Und was auch, wenn man auf den Kader schaut, auffällt, und da war ich wieder beim Zählen, das Scoring verteilt sich ganz gut im Team. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 13 Spieler mit doppelter Punkteanzahl. Das ist halt dann auch Flexibilität, Stefan, ne?
Ja, es sind 11 Spieler mit einem halben Punkt pro Spiel. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Und wenn man draufschaut generell, 20 Spieler haben dieses Jahr schon mindestens einen Punkt oder mehr. Also eigentlich die ganze Aufstellung hat schon mal getroffen oder gepunktet. Ja. Das können nicht viele Mannschaften nachweisen. Man ist auch in den Topscorer-Listen überhaupt nicht oben vertreten.
Muss er nicht.
Aber das ist halt wichtig. Und gerade unser U23-Core ist dieser, glaube ich, wirklich ein Faustpfand. Also wir haben für mich mit Sinn den stärksten U23, leider verletzt im Moment. Macht kaum Fehler, ist super schnell, ist abgeklärt, bringt auch mal Pucks zum Tor. Also für mich eine der Granate in der Defensive und sehr hoffnungsvoll für die deutsche Nationalmannschaft, weil da rückt in der Verteidigung im Moment relativ wenig nach. Möchte gern da Rosa Preto noch rausheben. Der gefällt mir auch sehr gut, aber außer die zwei, finde ich, ist es da schon sehr mau. Und zum jungen Chor gehören natürlich Oswald und Krening, und Oswald, kurz krank gewesen, performt jetzt hervorragend. Also der hat wirklich einen Sprung jetzt gemacht. Auch in der Top-Reihe sieht man, dass es gleich besser klickt. Mhm. Und Krening oft unauffällig, aber man muss mal hinschauen, wie schnell der Kerl ist, was der für einen Körper hat. Der ist auch manchmal giftig und manchmal schlägt er halt auch einfach mal zurück und er holt dann mal eine Strafe damit. Aber ich finde das gut. Also für mich ist das ein ganz essentieller Spieler, weil in dem Alter, was der Pucks holt, was der Ozone-Time kreiert, dadurch, dass er halt unangenehm im Vorcheck ist, ist das schon wichtig für die Mannschaft.
Ja, Philipp Greding, können wir kurz drüber sprechen. Ich finde, fällt jetzt gar nicht so übers Scoring auf, sondern vor allem, weil er halt einfach auf dem Eis viele richtige Entscheidungen trifft und das prämiert Oliver David auch, ne?
Ja, absolut. Also, er hat ihn aus Salzburg mitgebracht, er weiß sicher, was er kann. Und der muss einfach weiterspielen, wie er es tut. In dem Alter so zu scoren, das ist Gold wert. Und jede Top-Mannschaft, die einen U23-Core hat, wie wir da, tut sich dann auch wirklich leicht. Oder leichter natürlich. Wo man aber dazu sagen muss, für mich die größte Verstärkung ist tatsächlich Wille Pocker. Was der in der Abwehr runterradelt, diese Abgeklärtheit, auch oft liest Plays, bevor sie entstehen und vor dem Mann drin steht und vorne dann auch immer gefährlich ist von der blauen Linie. Man hat der Hirose auf dem Zettel, hat sich dann für Pocker entschieden, also Akito Hirose, der Bremerhavener. Auch ein sehr spannender Spieler, aber für mich Pocker eine Klasse besser. War für mich der richtige Pick.
Mhm. Auch da vergleichen wir mal die Statistik zu letztem Jahr. EHC Red Bull München letztes Jahr nach 30 Spielen auf Platz 5 mit 52 Punkten, jetzt im Vergleich 61. Auch da, Stefan, kann man sagen, also wenn man vor allem die Saison letztes Jahr so ein bisschen, ja, sich nochmal so rekapitulieren lässt, was ja wirklich sehr chaotisch war in München, ist das doch wirklich auch ein Schritt nach vorne, oder? Also jetzt nicht nur tabellarisch.
Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn man alleine aufs Eis nur schaut, der Eye-Test, wie man ja immer so schön sagt, es macht viel mehr Spaß, die Spiele wieder zu gucken. Wie soll man sagen? Es ist wieder giftig, es ist schneller, es springt ganz anders über. Also ich habe auch das Gefühl, kann ich natürlich auch völlig falsch liegen, aber ich habe das Gefühl auch, dass die Spieler mehr Spaß haben. Und das merkst du natürlich sofort. Und ja, man ist auch als geneigter Zuschauer einfach da wieder mehr emotional involviert, würde ich sagen.
Und dann schauen wir natürlich auch bei München voraus. Da nehmen wir natürlich Markus auch wieder mit rein in den Ausblick. München spielt jetzt die nächsten Spiele, also haben wir schon gesagt, Ingolstadt. Das haben wir jetzt nicht in der Bewertung mit drin. Dann zu Hause, also in Ingolstadt, dann zu Hause gegen die Löwen Frankfurt und dann in Dresden, Markus. Wenn du dir das Programm so anschaust, wie gesagt, Ingolstadt können wir jetzt ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Aber trotzdem, und dann natürlich gegen deinen AEV, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wie blickst du da auf den Ausblick der Münchner Spiele?
Ja, also ich denke, sie werden jetzt den Rausch, den sie haben, wahrscheinlich noch ein bisschen fortsetzen können. Also ich glaube nicht, dass da, auch wenn vielleicht personelle Engpässe bestehen, das jetzt irgendwie problematischer wird. Deswegen würde ich es für die nächsten Spiele erstmal, auch weil die Gegner eben so wie Dresden und Augsburg und so weiter sind, wo man eigentlich Punkte mitnehmen muss, positiv sehen. Und demnach, ja, denke ich, bleiben sie auf der Jagd nach Platz 1.
Stefan, wie schaut's bei dir aus? Zum Programm hast du schon ein bisschen was gesagt, aber also es liest sich ja jetzt, ne, mit Dresden und Frankfurt, also, ne, und Augsburg, aber trotzdem.
Ja.
Aber trotzdem, man weiß, in Dresden, wir waren ja beide vor Ort beim letzten Spiel, war auch nicht so einfach. Gegen Augsburg ist halt auch immer eklig und Frankfurt kommt jetzt auch nicht dahin, um einfach Punkte dazulassen.
Sicherlich keiner. Und was einfach noch fehlt zu einem Top-Team, und meint, ist die Schusseffizienz. Da sollte man uns gerade mit kurzer Bank wirklich zulegen. Also wenn man kurz ist, sollte man schauen, dass man bis zur Hälfte des Spiels möglichst viel reinwirkt, wie auch immer. Ungefähr so wie Bremerhaven gestern. Dann kannst du am Ende vielleicht auch ein paar Körner weniger haben. Ich denke, irgendwie so gefühlt, wenn ich auf die 4 Spiele schaue, wäre ich prinzipiell mit 2 aus 4 zufrieden, aufgrund der Personallage. Also man darf nicht vergessen, es ist Kastner, Brooks, Sinn, Eisenschmied, Rieder. Das ist jetzt mal so eine Top 5 oder ja, sagen wir erste, zweite Reihe von wahrscheinlich jedem Team in der Liga.
Ja, und halt auch Niederberger, muss man auch mal mit dazu nehmen natürlich.
Gut, da hat man immerhin jetzt einen guten noch stehen, aber das sind halt nicht irgendwelche Ausfälle. Andererseits sage ich halt auch hier, du musst eigentlich, jetzt Ingolstadt lasse ich raus, also die sind klarer Favorit, aber eigentlich musst du Dresden, Frankfurt und Augsburg ziehen, vielleicht sogar Wolfsburg noch, weil danach kommen halt Mannheim, Berlin und Straubing.
Ja.
Das ist, also wenn du da halt jetzt vorher schon auslässt, was leider auch menschlich wäre, dann könntest danach wieder echt, könntest wieder einen richtigen Rückstand hinterherlaufen. Ja, ich denke mal, ich denke vielleicht, wenn man den 4. Platz halten kann, bis nach der Phase, sagen wir Anfang Mitte Januar nach Straubing, dann war man sehr erfolgreich in der Zeit, ja.
Und auf die Saison gesehen, wo siehst du München da tabellarisch?
Gute Frage. Also prinzipiell haben sich die Top 4 so rausgebildet, mit Ausnahme von Ingolstadt, da hätte ich die Eisbären an der
gehört?
Stelle gesehen.
Markus,
das ist die Prognose für die Saison, nächstes Jahr.
Ja, das ist der Freudsche Versprecher. Nein, die Eisbären Mannheim, Köln und München hatte ich als die Big Four vor der Saison deklariert. Davon sind jetzt 3 da oben. Ingolstadt überraschend stark. Ich glaube, dass sich's unter den 4 mischt, auch wenn Straubing noch dran ist. Ich weiß nicht, ob sie es langfristig halten können. Ich würde mich freuen, wenn wir auf dem 3. noch vorrutschen. Ja, 1 und 2 sind nice to have, aber für mich eher Bonus.
Markus, wie siehst du die Situation, die tabellarische? Was hast du für einen Eindruck von München? Geht es noch höher als Platz 4 oder vielleicht noch ein bisschen weiter runter?
Ich glaube, es geht tatsächlich noch ein bisschen höher. Es ist so knapp da oben. Das sind mit jedem Spiel, das gewonnen werden kann, werden da 2 Plätze getauscht. Also von dem her kann es hin und her gehen. Und ich bin aktuell positiv gestimmt, dass es für München aktuell noch etwas so weiterläuft.
Dann schauen wir zum 3. Team heute, gehen ein bisschen mehr ins Mittelfeld. Wir schauen auf die Fishtown Pinguins Bremerhaven für euch zum Abholen, liebe HörerInnen. Platz Nummer 7, 30 Spiele gespielt, 47 Punkte. Das Torverhältnis, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen, 96 zu 95 Tore bei den Bremerhavenern. Ein Punktedurchschnitt von 1,567 und auch der aktuelle Trend für euch. 2 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Markus, jetzt einfach mal so in die Runde reingefragt, ist denn der Zauber um Fishtown so ein bisschen vorbei? Oder war es überhaupt ein Zauber?
Ja, kommt drauf an, wie man den Zauber sieht. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ihnen so ein bisschen die Puste ausgeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man sich so die Spiele anschaut, man verliert 4-0 gegen Wolfsburg, 4-0 gegen Mannheim, 5-2 gegen Köln, 6-3 gegen München und so. Das sind alles so Ergebnisse. Eigentlich hat das so Fishtown immer auf dem Zettel mit einer stabilen und strukturierten Defensive, die von hinten raus geradlinig nach vorne spielen, ihre Dinger machen und fertig, dann läuft es. Aber nach einer stabilen Defensive sieht es halt überhaupt gar nicht mehr aus. Also zu Beginn der Saison ging es noch, aber irgendwie kriegen sie nicht das umgesetzt in den letzten 10 Spielen, was man eigentlich von ihnen erwartet.
Stefan, 95 Gegentore. Hört sich für mich jetzt sehr viel an für Fishtown, weil ich sehe es ähnlich wie Markus. Das war ja auch so ein bisschen immer das Spiel von Bremerhaven, so diese Defensive, oft nicht schön anzuschauen, ist jetzt gar nicht schlecht gemeint, aber es ist halt einfach nicht so dieses Eishockey-Feeling, was man da oft hatte in Bremerhaven. Wie gesagt, ist gar nicht schlecht gemeint, das ist ja auch für erfolgreich gewesen, aber ist das jetzt irgendwie mal ein bisschen verflogen, auch jetzt in Bezug auf die 95 Gegentore, wie erklärst du dir das?
Ja, ich würde es tatsächlich, auch wenn es irgendwo flach ist, mit Kudlewskis erklären. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum Hudacek so viel spielt im Moment. Er fängt für mich maximal Durchschnitt der Liga eher drunter. Ich fange Hungerecker nicht schlecht vom Saisonstart.
Ja.
Deswegen für mich die Verpflichtung von Hudacek auch damals schon irgendwie wirklich eine Kante für Hungerecker, und vielleicht hat es auch wirklich eine kleine Delle hinterlassen. Aber Kudlewskis ist einfach wie Franz Ripp damals, auch jetzt in Mannheim, eine ganz andere Qualität von Torhüter, und der hat, glaube ich, auch da eine Goal Difference letztes Jahr mit plus 15 bis 20 gehabt. Zieh mal die ab, weil die liefern Hungerecker und Hudacek im Moment nicht, dann bist du auch schnell bei einem Wert von um die 80, hohe 70, um die 80, und dann ist man in den Top-Teams dabei. Vorne Produktivität lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig. Also ich dachte mir so am Anfang der Saison so, ja, okay, krass. Also es war ja eigentlich schon letztes Jahr klar, dass der Karawanken-Express Ende der Saison weg ist. Wahrscheinlich ob der wirklich sehr, sehr guten Leistung haben sie sich gesagt, ja gut, hängen wir doch noch mal ein Jahr dran. Aber schon zu der Saison auf den Zettel habe ich geschaut mit Conrad und Mili und Rosmi und wie sie nicht alle heißen, hat man da wirklich einen Stamm auch aufgebaut, wo ich gesagt habe, gut, das hat man gut vorbereitet. Der Übergang ist gar nicht so hart, wie man eigentlich so erwartet hätte. Aber man merkt halt jetzt schon, die drei machen eigentlich fast alle Spiele. Urbas war mal eine kurze Zeit raus. Ich glaube, dem fehlen 5, 6 Spiele.
6, ja.
Aber so viel kommt von denen nicht mehr. Gestern wieder top, muss man wirklich sagen, gegen München. Gerade im Powerplay einfach noch eine Macht. Jensen ist leider viel draußen. Der tut auch weh. Weise ist jetzt auch wieder draußen. Auch ein brutal wichtiger Spieler für Bremerhaven. Und dann ist es halt so ein bisschen unruhig. Auch so deutsche Chor fehlt einfach komplett. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Da unkt man ja seit Jahren über die Nachwuchsförderung und Einbürgerungstaktik an der Küste. Aber in den letzten Jahren waren die Schritte ja da eigentlich die richtigen und gute. Aber dieses Jahr irgendwie ist das komplett ins Stocken geraten. Und da kommt leider im Moment außer Bettaha, ja, Rosmi ist schon stark, aber muss auch aufpassen, und dass er von der Strafbank ein bisschen mehr wegbleibt. Er lässt so sein Launen da für mich auch noch ein bisschen viel Lauf. Ist gestern auch verletzt rausgegangen. wäre bitter auch, wenn der jetzt auch noch ausfällt, auch für meinen Ice-Manager-Squad.
Ja, das wäre natürlich sehr traurig für dich.
Ja, muss man schon auch ein bisschen egoistisch sein, gell?
Ich habe mir die Träne jetzt gerade verdrückt, aber erstmal gute Besserung. Ne?
Ja, also Spaß beiseite. Es will keiner, dass sich irgendjemand verletzt.
Nein.
Das war wirklich sehr unglücklich für ihn. Ihr wollt den Reverse-Hit setzen, hat sich da, glaube ich, leider Hetherington rausgesucht. Das war einfach die falsche Kante. Und dann hat er, glaube ich, einfach den Tritt ein bisschen verloren und ist mit dem Fuß gegen die Bande gerutscht und dann das Knie, glaube ich, ein bisschen verdreht. Ich hoffe, dass es nicht das Schlimmste ist, sondern dass er einfach morgen später spielen kann. Aber wenn man halt sonst durch die Reihen schaut, Kremmer ist jetzt nicht der jüngste Deutsche, dass man da den als Nachwuchs- oder als Aufbauspieler sehen könnte. Und dann ist es da eigentlich schon relativ Ende. Kinder hat einen super Job gemacht letztes Jahr, ist für mich dieses Jahr maximal unauffällig. Fabian Herrmann ist einfach noch sehr jung und Maxim Rausch genauso. Also da müssen sie auf jeden Fall für nächstes Jahr spätestens nachlegen, weil Herrmann kommt aus der U23 raus. Gut, der kann U24 zählen. Maxim Rausch hat auch sein letztes Jahr. Dafür kommt dann noch zu wenig, auch wenn sie noch sehr jung sind.
Markus, offensiv in den Top 8, die wenigsten Tore erzielt. Siehst du es so ähnlich wie Stefan? Was ist das Problem in Bremerhaven?
Ja, ich sehe es eigentlich sehr ähnlich. Also, wenn man sich es anschaut, das ist halt gerade mit den Strafen, die du jetzt auch gerade bei Rosmi angesprochen hast, mit 348 Strafminuten sind sie sehr weit oben mit dabei. Noch dazu ein relativ schlechtes Unterzahl mit 73%. Das ist was, was nicht gut zusammenpasst. Und wenn du dich da nicht im Griff hast und die Strafen halt schluckst, geht es nach hinten los. Von dem her. Ja, daran müssen sie definitiv arbeiten.
Stefan, du hast Bennett Rosmi schon angesprochen, haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt live gesehen. Ist es so für dich, wenn man so auf die Transferpolitik schaut von Bremerhaven, vielleicht der Königspingu-Transfer bei Bremerhaven?
Oh. Ich lasse es unkommentiert. ich mag ihn schon lange wirklich gern als Spieler. Ist schade, dass er so die Delle zwischendurch hinnehmen hat müssen. Aber für mich ein sehr, sehr starker deutscher Spieler. Er hat einen guten Körper. Wie gesagt, müsste ihn noch ein bisschen vorsichtiger einsetzen oder vielleicht einfach mal ein bisschen besonderer auch. Er hat einen absolut klasse Schuss. Also für mich wirklich ein starker, junger Deutscher, den man unbedingt schauen sollte, dass man hält. Und ja, also es gibt schon auch Positives. Sie sind Dritter bei den Schüssen. Die haben drittmeisten Schüsse, geben sie ab in der Liga. Sind da bei der Effizienz leider nur Neunter. Das schneidet sich da ein bisschen. Sie sind am Bulli die beste Mannschaft mit 58%. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Wert. Hat uns gestern auch wirklich gekostet, weil man immer wieder gesehen hat, mit kurzer Bank da noch hinterher rennen müssen. Schon schwierig. Und dann hat es eigentlich eine Zahl, wo ich mir gedacht habe, ach okay, überraschend jetzt für mich. Man hat den zweitmeisten Puckbesitz und ist auch Platz 2 bei den Pässen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber daran verbirgt sich halt auch so ein bisschen, wenn du viele Pässe spielst und viel Puckbesitz hast, aber wenig Tore schießt, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr Risiko reinnehmen. Schneller spielen. Da ist Puckbesitz, glaube ich, dann ein bisschen kontraproduktiv. Aber wie du sagst, also man hat mit Rosmi den Königstransfer für mich da getätigt. Man hat mit Konrad und Weise eigentlich zwei Spieler, die so eine Mannschaft tragen können. Konrad muss jetzt einfach gesund bleiben, einfach.
Ja.
Aber wäre wahnsinnig wichtig. Und dann hat man da schon so ein Gerüst stehen, um dem man was aufbauen muss. Aber mit dem Geld, was für die drei irgendwo frei wird nächstes Jahr, sollte man dann doch vielleicht den deutschen Sektor etwas stärken.
Jetzt haben wir auch so ein bisschen besprochen, was nicht so läuft. Markus, auf der anderen Seite denke ich mir bei Bremerhaven, ist es nicht einfach auch ein Team, dem es völlig egal ist, wie sie in die Playoffs kommen und dann wieder halt in den Playoffs ihren Stiefel spielen?
Könnte natürlich passieren, klar. Also wenn sie sich jetzt noch ein bisschen fangen, dann ist ja auch Platz 6 auf jeden Fall noch drin. So abgeschlagen sind sie ja jetzt nicht, auch wenn sich das gerade alles nicht so gut anhört. Aber ich glaube, das wäre für sie ein Top-Ergebnis, wenn sie irgendwie auf Platz 5, 6 da mit reinrutschen in die direkten Playoffs. Und ja, dann ist ziemlich viel wieder offen.
Ja, auch da muss man ja sagen, Bremerhaven, Stefan, es ist halt einfach auch ein System, was da gespielt wird. Und spätestens in den Playoffs sehen wir das halt da wieder, ne?
Ja.
Oder denkst du nicht so, ist es zu Ende, dieses Defensivsystem?
Ja, ohne Spitzengoalie ist das schon schwierig. Mhm. Muss man wirklich sagen. Ich habe leider aktuell keinen Stand bei Gutlewskis. Ich weiß auch nicht mehr, was damals verkündet war. Aber der wäre schon wichtig, den zurückzukriegen, dann wird das sicher wieder besser funktionieren. Man müsste halt ein bisschen flexibler jetzt sein vielleicht, dass sein Stiefel nicht einfach weiterspielt, sondern vielleicht auch jetzt anders agiert, wenn man eben die Bank nicht im Tor hat. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wen sie in den Top 6 verdrängen sollten. Ich fände es eher interessant, was Nürnberg macht, wenn sie wieder konstant eine lange Bank haben. Mhm. Weil die sind nur 3 Punkte weg und die sind wirklich durch Scheiße gegangen. Da sind unsere 6 Spieler gegen Berlin und Nürnberg echt ein Segen, dass es nur 6 sind. Aber wie gesagt, du bist da wirklich durch viel durchgegangen und bist immer noch auf nur 3 Punkte dahinter. Also ich würde eher 7, 8, 9 eventuell sogar für Bremerhaven tippen. Ich glaube nicht, dass sie in die Top 6 hochrutschen. Wenn, dann Straubing. Aber das sind 12 Punkte hin. Also das ist schon nicht auch wenig.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei Gutlewskis nicht vor Ende Februar die Rede gewesen. Von dem her.
Also kurz vor den Playoffs.
Genau. Und ob er dann fit genug ist und ob er direkt Playoffs spielen kann und so weiter, würde ich auch bezweifeln. Also ich glaube eher, dass er nicht mehr so wahnsinnig viele Einsätze kriegen wird, falls er rechtzeitig zurückkommt, wie geplant.
Es sind immerhin eine Woche länger dieses Jahr. Also er würde noch eine gute Zahl von Spielen bekommen. Plus erste Runde Playoffs. Ja, ist ein Gamble.
Ja, Stefan, du hast jetzt schon deinen Ausblick für Bremerhaven gegeben. Markus, gebe ich dann noch eine kleine Statistik aus dem letzten Jahr mit, bevor du deine Analyse abschließt zu Bremerhaven. Letztes Jahr Bremerhaven nach 30 Spielen auf Platz 3 mit 57 Punkten. Also doch ein Stück besser als dieses Jahr. Ja, wo geht's denn hin, deiner Meinung nach, mit Bremerhaven, Markus? Nächsten Spiele, Schwenningen, wie gesagt, nehmen wir nicht mit rein in die Bewertung. In Köln, zu Hause gegen Frankfurt und dann zu Hause gegen Berlin.
Ich glaube, das Programm ist nicht so leicht. Von dem her verharren sie erstmal so auf ihrer Position. Wenn es blöd läuft, rutschen sie auch noch einen Platz ab, sollte Nürnberg die nächsten Spiele gewinnen. Also 7-8. Ich glaube, aufwärts geht es jetzt in den nächsten Spielen zumindest nicht. Auch wenn ich es für die Gesamtsaison schon noch für möglich halte, auf Platz 6 zu kommen.
Also dein Take ist Platz 6 Bremerhaven?
Ja.
Wen verdrängen sie?
Das kommt drauf an.
Nein, also ich wollte dich jetzt nicht challengen oder so. Das war jetzt rein Neugier, weil ich schaue auch gerade durch. Es ist schon auch krass, Helmut hat gerade gesagt, letztes Jahr hatten sie 10 Punkte mehr, Platz 57 Punkte. Da wären sie jetzt Platz 6 statt Platz 7. Letztes Jahr war es Platz 3. Also es zeigt schon auch, wie viele Punkte da vorne drin gemacht. Also der Fünfte hat jetzt 59 Punkte.
Ich würde sagen, wir schließen da jetzt direkt mal die Analyse unserer Tabelle oder der Penny DL-Tabelle an, weil da sind wir jetzt gerade auch schon mitten im Thema drin, ne? Aber ich möchte natürlich Markus, wem verdrängen? Also ich sehe da ein Team, glaube ich, wo der Markus sagt, ja, die verdrängen sie noch. So Platz 5, wenn ich da so hinschaue.
Ich dachte jetzt, du meinst, dass ich die Münchner nicht oben drin haben will.
Ach so, ne?
Aber ich habe vorhin ja schon zu positiv davon gesprochen. Ich
wollte gerade sagen, es ist so ein positiver Vibe gerade von dir ausgegangen in Richtung München. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass du jetzt München da nennst. Aber bitte, wen verdrängen die Bremerhavener denn noch auf Platz 6? Oder von den Top 6, sagen wir es mal so.
Also ich schwanke zwischen Straubing und Berlin. Berlin traut man das natürlich nicht zu aufgrund der letzten Jahre, aber
ja.
Aktuell gefällt mir Straubing besser als Berlin. Also das ist wirklich ein bisschen schwierig. Deswegen kommt drauf an, was Berlin macht und auch bei Straubing, da läuft's vielleicht auch ein Ticken zu gut. Ja, deswegen, ich glaube, man braucht noch so ein paar Spiele, um das wirklich ja herausfinden zu können, wie sehr schafft es Berlin, oben wieder den Anschluss zu finden, schafft Straubing es das durchzuhalten, was sie aktuell spielen. Von dem her, ja, so ein bisschen Gambling. Also ich kann vollkommen verstehen, dass Stefan sagt, sie kommen da nicht mehr hoch, man kann da keinen vertreiben. Aber ja, schwierig.
Ja, der Trend ist ja auch, also der würde dir jetzt auch gerade recht geben, Straubing 4 aus 5 gewonnen, Berlin 2 aus 5, Stefan.
Ja, aber es ist, man darf halt nicht vergessen, sie sind halt noch immer extrem kurz und bevor Gutlewskis zurückkommt, kommt Wissmann zurück und das ist halt echt ein Keyplayer für Berlin. Und ich glaube halt tatsächlich, die brauchen einfach jetzt noch diese Zeit, wo jetzt viel gespielt wird, einfach noch. Es sind jetzt wieder einige zurückgekommen. Also sie haben wieder volle Reihen. Das meine ich gar nicht damit. Aber es ist oft so, dass eine Mannschaft ganz gut funktioniert, wenn sie kurz sind. Und dann kommt dieses Phänomen, die Spieler kommen zurück und man sagt, ach, endlich. Und jeder fährt erstmal runter, weil er einfach überspielt ist. Der Körper, das ist, ich glaube, jeder Arbeitnehmende kennt das irgendwo, wenn es eine stressige Zeit war, an den ersten zwei Urlaubstagen ist man dann meistens so komplett den Stecker gezogen, weil der Körper sich einfach die Pause selbst nimmt, ohne dass man es selber bestimmen kann. Und so ein Phänomen, glaube ich, ist gerade so ein bisschen in Berlin da. Die Spieler kommen zurück, die sind noch nicht fit und noch nicht wirklich Spielpraxis. Die anderen nehmen sich ein bisschen raus und sagen, so, jetzt seid ihr mal dran. Bis sich das so wieder eingelevelt hat und bei den vielen Spielen auch das Energielevel sich wieder zurückzuholen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich würde tatsächlich sagen, so Anfang, Mitte Januar wird man dann bei Berlin sehen, wo es wirklich hingeht. Da hoffentlich ist dann Wissmann auch in der so Mitte Januar wieder dabei. Auf Olympia bezogen wäre es schön.
Auf jeden Fall.
Und dann, glaube ich, geht es da schon nach oben. Straubing, wie gesagt, würde ich eher da sehen, dass man die noch holen kann, aber es sind halt schon 12 Punkte. Und so, also ihre Sohle haben sie jetzt durchschritten. Da sehe ich eher so, dass es in der Kabine vielleicht irgendwann Probleme geben könnte. Ich meine, da sitzt ein Leslie draußen, der eigentlich sehr, sehr gut performt hat in der Vorbereitung, aber es bisher überhaupt nichts aufs Eis gekriegt hat. Der wird nicht happy sein. Bugel hört man, dass er nach der Saison wechseln will. Soweit ich weiß, hat er aber noch Vertrag für nächstes Jahr. Also da ist schon Potenzial da. Ich sage nicht, dass da schlechte Stimmung ist, aber es ist Potenzial da, dass da vielleicht in der Mannschaft irgendwann nicht mehr ganz rund laufen würde. Deswegen könnte ich es mir jetzt da vorstellen, so wie sie aktuell und in der Saison gespielt haben. Mit 12 Punkten Vorsprung sehe ich nicht, dass Bremerhaven die noch holt.
Was fällt euch noch auf, was so die Tabelle betrifft? Also wir haben ja jetzt in den Analysen der drei Teams schon sehr viel auch über die Tabellenkonstellationen gesprochen. Gibt es irgendwas, wo ihr noch definitiv drüber sprechen wollt? Schwenningen vielleicht. Die hatten wir heute noch nicht genannt, Stefan.
Ja, 6 Niederlagen in Folge. Schon heftig. Da ist nur noch Frankfurt drüber mit 8 Niederlagen in Folge. Das ist schon, das ist schon ein fieser Strudel. Also wir hatten sie letzten Donnerstag, durfte ich ja mit Helmut bei Radio Oberwiesenfeld kommentieren. Da habe ich mir ein paar
Genuss,
Sachen rausgesucht.
Wenn ich das so sagen darf.
Ja, war wirklich sehr spaßig und war viel zu schnell vorbei. Also ich hätte das Spiel gern zweimal kommentiert. Da hatte ich auch ganz viele auf dem Zettel, aber allem in allem muss man halt sagen, sie produzieren zu wenig. Senishin läuft nicht so rund, die Spinks sind immer noch eiskalt aus dem Slot. Wenn man da aber nicht reinkommt, kommt von ihnen auch relativ wenig. Feist war, glaube ich, verletzt. Bessen, Plätzer, da kommt alles zu wenig irgendwie. Uvira kommt nicht so in Fahrt, also scoring-technisch ja eh nicht, aber der ist schon ein wahnsinnig wichtiger Spieler auch fürs Klima und für die Zweikämpfe. Auch da stimmt's nicht so ganz. Eigentlich nur Eriksson und Bitzer performen wie gewohnt. Ja, sonst ist es eigentlich ganz schön zu sehen. Wir haben ja immer schon gesagt, so ein bisschen im September, Oktober, die Tabelle ist so ein bisschen upside down im Mittelfeld. Die Spitze ist sehr weit unten, wie wir sie getippt haben. Und andere Mannschaften sind oben. Und dann haben wir im Oktober gesagt, glaube ich, so im November, wahrscheinlich erst im Dezember, zeigt sich das richtige Tabellenbild und die Mannschaften wechseln sozusagen. Und es ist eigentlich genauso gekommen. Und daher glaube ich tatsächlich, dass sich das jetzt so ein bisschen setzt, das Bild eher. Ich glaube nicht mehr, dass da die großen Abstürze oder Aufstiege mehr drin sind.
Ja, zu Schwenningen, finde ich, muss man aber auch sagen, dass das die letzten Spiele hart waren. Also du hast zweimal Mannheim als Gegner, du hast Berlin, du hast München. Von dem her, vielleicht geht es ja jetzt dann auch wieder ein bisschen bergauf. Aber ansonsten, klar, es ist schwierig, dass, so wie du es gesagt hast, viele Spieler einfach nicht das bringen, was sie die letzte, was man die letzte Jahre von ihnen gewohnt war.
Ja, es ist, es, ja, klar, also Gründe hat es immer irgendwo. Aber jetzt gerade gegen Berlin und Mannheim gar kein Tor schießen, boah, das ist schon heftig. Ingolstadt 5-2 Klatsche, Bremerhaven 6-2 Klatsche. Ja, das tut schon weh. Also auch da, es wird, glaube ich, echt schwierig, da irgendwie wieder in positive Gedanken reinzurutschen. Da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommen. Generell ist in dem Kader viel mehr drin und Steve Walker ist auch der gute Trainer dafür, das Ganze hinzubekommen. Ja. Und wenn man jetzt aber auf die nächsten Spiele schaut, man spielt gegen Bremerhaven und Iserlohn, da ist vielleicht was drin. Dann kommen Köln, Ingolstadt, Augsburg, die Macht. Da holt man wahrscheinlich nichts.
Das ist heute so positive Weihnachtsstimmung irgendwie, habe ich das Gefühl.
Alles positiv.
Ja, Gott sei Dank versteht der Markus keine Ironie. Nein, wie gesagt, ich muss heute mal ein bisschen zurückschieben. Ja, ich muss heute mal ein bisschen zurückschießen, weil ich habe mich jetzt, ich habe es mir 3 Monate lang angehört. Nee, was sage ich noch auf dem Zettel? Mannheim hat 6 Shorthänder schon geschossen. Das ist natürlich überragend. Berlin ist mir die Special Teams aufgefallen mit 14% Powerplay und 79% Penalty Kill. Das ist schon auch echt bitter. Zeigt aber auch, wie stark sie 5 gegen 5 sind, wenn man es jetzt wieder ins Positive dreht. Und bei München tatsächlich die Zuschauerschnitt, also 9.900 und ein paar Zerquetschte, also fast 10.000. Der Schnitt, als Münchner hätte ich das nicht erwartet. Wir alle haben, glaube ich, gesagt, jetzt so, wo der Stadiontourismus vorbei ist, es kommen immer noch ein paar, aber das ist jetzt mal in den 100ern eher, sind wir froh, wenn wir mit 7.000, 8.000 im Schnitt darum gehen. Aber
ja,
die nächsten Spiele sind viele auch schon ausverkauft. Also er geht jetzt eher über 10.000 als nach unten. Das ist schon sehr, sehr positiv zu sehen.
Positiver Trend, definitiv, was die Zuschauerzahlen in München betrifft. Markus, gibt es noch was von dir, was die Tabelle betrifft, was dir noch aufgefallen ist?
Soll ich auch was über Zuschauerzahlen beim IV sprechen?
Ja, bitte, bitte. Ich habe nur, auf die Antwort gewartet. Ja, ist ja aber auch seit Jahren schon so. Ne? Also das muss man schon sagen. Also der Zuschauerschnitt in Augsburg ist.
Also es ist noch verrückter, finde ich, aufgrund dieser Negativserie, die wir jetzt hingelegt haben. Ist trotzdem 20 Spiele ausverkauft schon gewesen diese Saison. Das ist einfach absurd. Also ich weiß nicht, warum die Augsburger so blöd sind und sich den ganzen Scheiß die ganze Zeit wieder angucken. Es ist wirklich faszinierend. Aber gut.
Ich hätte einen tollen Vergleich. Hört man in Augsburg sicher genauso ungern, aber auch bei 60, je schlechter es läuft, desto mehr Leute kommen.
Also der viel zitierte Spezi-Panther hat da ja auch schon mal so einen Post abgesetzt zu, das ausverkaufte Klatschometer, und je höher oder je öfter wir ausverkauft sind, desto eher gibt es eine Klatsche. Das war ein sehr interessanter Beitrag.
Auch da eine Korrelation. Man hat sich ja immer so lustig gemacht über Augsburg und bla und hin und her. Und Augsburg hat gewonnen und gewonnen und gewonnen. Und dann kam ja diese Zeit, wo man zu Kreuze gekrochen ist. Seitdem läuft es nicht mehr.
Ja.
Also, Spezipanther, ich weiß nicht, ob ihr zuhört, schreibt die Augsburger doch wieder richtig schlecht. Vielleicht geht's dann wieder bergauf.
Vielleicht wird sie das. Nee, ansonsten finde ich, bei der Tabelle hast du es schon ganz gut zusammengefasst. Ich persönlich bin einfach noch gespannt, wie das bei Ingolstadt weiterläuft. Ich finde, das ist faszinierend, wie es gerade funktioniert. Aber ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, die ersten vier Plätze oder ja fünf eigentlich sogar schon sind sehr, sehr eng. Und ob sie sich da als Spitzenreiter halten können, ich bin gespannt.
Ja.
Dann ein Transfer können wir vielleicht noch ansprechen, der mich...
Oh ja.
Oder nicht mal Transfer, sondern eine Verlängerung, die mich ein bisschen geärgert hat dieses Jahr, muss ich sagen. Und überrascht, Andi Jenike nochmal ein Jahr in Iserlohn. Mhm. Also nichts gegen ihn. Ich finde ihn, er ist so einer der Gesichter des Clubs. Also daher verstehe ich das auf jeden Fall, und er hat immer noch gute Spieler drin, aber ich finde, Hane ist dieses Jahr besser, und ich glaube, es war sogar in der Pressemeldung drin, dass man dieses Gespann aufbauen will. Wenn man jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, heißt es wahrscheinlich für mich, dass das Jenike nächstes Jahr vielleicht eher so die Mentorrolle ein bisschen übernimmt und Hane mehr Spiele bekommt.
Mhm.
Aber wenn man jetzt in die zweite Liga schaut, da sitzt ein Jonas Neffin und spielt eine Wahnsinnsrunde.
Ja.
Wenn man jetzt ein bisschen in die Vita von Neffin schaut, dann weiß man, wo er herkommt, nämlich aus Iserlohn, oder hat dort sehr lange gespielt. Also für mich eigentlich ein absoluter No-Brainer, dass du in die nächste Saison, wenn es geht, wenn Neffin will und man ihn bekommt, das ist halt jetzt die Frage, hat man ihn eventuell nicht bekommen, dann okay, fein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich hätte da eigentlich Neffin und Hane nächstes Jahr gesehen. Wäre zwar ein sehr junges Duo, das ist klar, aber ja, bei dem Qualität. Talent und Qualität, was die haben, hält man wieder halt irgendwie zu lang an den Arrivierten fest und zieht lieber einen absteigenden Arrivierten, und das muss man sich in dem auch gefallen lassen. Bei Jenike auch, wie gesagt, er gibt alles und macht immer noch sehr gute Spiele, aber es ist nicht mehr die Qualität, die er hatte, und auch nicht mehr in der Konstanz. Und da hätte ich mich sehr gefreut, wenn man mutig gewesen wäre und das Duo gewählt hätte, vorausgesetzt man kriegt's.
Ja, oder dass man sich einen starken Ausländer holt und dann
oder das.
Einen Jungen noch mit hochzieht oder so. Also ich hatte da eigentlich auch auf eine andere Variante hätte ich getippt. Aber ja, ich bin gespannt, ob das nochmal ein Jahr gut geht. Es natürlich kam auch gleich die Frage dazu, ob die Verträge auch für die zweite Liga gelten, sollte das passieren. Aber ja.
Ja, das ist, glaube ich, durch.
Wollen wir jetzt den Dresdnern alle Hoffnungen nehmen?
Ja, boah. Ich habe es ja die letzten Male schon so ein bisschen versucht, so herbeizureden, weil ich ja immer sage, wenn ich eine Mannschaft schlecht rede, dann geht es bergauf. Also Bremerhaven hat jetzt nochmal Hoffnung geschöpft. Aber, aber Dresden hat es die letzten Male schon nicht geklappt. Ich glaube, schon langsam ist diese Magie auch dahin. Und Iserlohn spielt gut im Moment. Also das ja, einen starken Ausländer hätte ich jetzt auch sinnvoll gefunden. Allerdings, dann wird man auch Hane wieder blocken. Ich meine, wir sind da alle nicht drin, und es wird schon seine Gründe haben. Ich hoffe halt, dass es wirklich daran liegt, dass man Neffin vielleicht nicht bekommen hat. Es gibt auch tatsächlich Top-Vereine in der Liga, die angeblich dran sind. Das fände ich jetzt wieder für Neffin nicht so gut, weil er für mich aus der zweiten Liga einfach kein Top-Mann für die erste Liga automatisch ist. Und ich befürchte, dass er bei einer Top-Mannschaft da zu viel sitzt, weil das darf ihm halt jetzt nicht passieren.
Muss spielen.
Aber der muss spielen, und deswegen, ich so als Anlaufstation vielleicht tatsächlich Bremerhaven, weiß nicht, was mit Gudlewskis ist, wie der zurückkommt, muss mal gucken. Frankfurt könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wolfsburg hat seine zwei, die haben, glaube ich, auch Vertrag. Sonst wird es da schon schwierig in Straubing, wenn Bugel tatsächlich gehen sollte, wobei halt Haukeland auch ein Vielspieler ist. Und der hat Vertrag für nächstes Jahr. Da wird schon eng. Vielleicht sogar Ingolstadt, weil die haben für mich keine klare Nummer eins, aber wenn man da die Prochu, die Ausländerlizenz loswerden will, kann man das machen. Wäre aber für Per Tuchel sehr bitter. Aber wenn man halt aber auch wieder fairerweise sagt, Per Tuchel oder Neffin, man ist im Win-Now-Modus in Ingolstadt, da geht man dann eher nicht mit dem Torhüter, den man noch ein bisschen mehr aufbauen muss. Leider.
Dann kommen wir zu euren Top-Spielern und ich habe mir jetzt natürlich wieder nicht aufgeschrieben, wer das letzte Mal begonnen hat. Wisst ihr es noch?
Ich habe angefangen.
Du hast angefangen, wunderbar. Ja. Dann Stefan.
Wie er einfach lügt. Egal. Ich fange gern immer an.
Ich hätte es ihm jetzt geglaubt, weil er heute so positiv gestimmt ist, zu allem, sogar über München hat er so nett gesprochen. Eieiei.
Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach behauptet.
Ja, genau das. Also ich weiß es auch nicht, aber ich habe es dir im Gesicht angesehen, dass du es nicht weißt. Aber ich fange gerne an, weil ich bin teilweise sehr kreativ gewesen diesmal.
Teilweise. Ich bin gespannt, wie sich es ausdrückt.
Also ich habe jetzt tatsächlich mal die Spiele seit dem letzten Pulscheck genommen, teilweise auch ein bisschen mehr. Ich fange im Tor an mit Bibot, weil der ist für mich, ja, Franz Ripp hat ähnliche Zahlen, aber der wechselt sich auch mit Mattsson ab und Bibot spielt es im Moment alleine. Deswegen die letzten 5 Spiele 1,2 Gegentore, Schnitt 95,3% Fangquote ist überragend. Und alleine auch die Körpersprache ist wirklich sehr schön anzuschauen und ich glaube, da ist noch mehr drin. Also ich glaube tatsächlich, er ist jetzt ins Rollen gekommen, aber ich glaube, da ist schon tatsächlich noch mehr drin. Wir machen durch, oder? Ja.
Markus
Verteidigung.
Sagt ja.
Markus sagt ja, genau. Hauptsache bei allem als letztes. So wie der IV. Was? Hattrick in der Verteidigung. 8 Spiele. 11 Punkte, 3 Tore, 8 Assists, ist brutal stark. Und wenn man
einfach
auch sieht,
warte auf die Kreativität noch.
Naja, also ja, gut. Ich äußere mich nicht dazu. Viel Spielzeit. Villieu im Sturm ist jetzt nicht der Paradestürmer, aber auch da, was der Punkte im Moment auflegt. 9 Spiele, 11 Punkte, 8 Tore, 3 Assists und eine Schussquote von 50%. Also für seine 8 Tore hat er 16 Torschütze gebraucht. Das ist schon heftig.
Und
fragt
Point
man
Streak.
Sich vielleicht. Ja,
Goldstreak
genau,
war Streak. Es sogar.
Goldstreak, glaube ich, 5 Spiele jetzt?
5 waren es auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, ein bisschen wenig Torschütze, finde ich, generell in 9 Spielen, aber. Wenn er schießt, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Und jetzt im Tor habe ich, also in der U23 habe ich da eben Nico Pertuch tatsächlich. Mhm. Er hat zwar nur ein Spiel gemacht, aber was ich jetzt da einfach mit reinnehme, so ein bisschen außerhalb der Regel, ist die CHL. Und da hat er wirklich bockstark gespielt. Also
ja,
auch Highlight-Saves am Stück. Also ich glaube, ich habe CHL nur seine Highlight-Saves mitbekommen in letzter Zeit und ich mag seinen Stil einfach. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, auch schon von ihm gesprochen. Irgendwie, ich mag seinen Stil und ich hoffe wirklich, dass der Spieler kriegt und gefördert wird, weil das könnte, egal wo er landet am Ende, einer der absoluten Top-Torhüter der Liga werden und es wird sehr, sehr spannend. Bugel hat dieses Jahr eine kleine Delle, aber ich halte ihn auch für hochtalentiert. Wolf ist hochtalentiert. Du hast Neffin jetzt, der von unten hochdrückt. Auch, wie heißt denn Landshut? Dietl, der sehr stark spielt. Gut, das ist seine erste Saison, die muss er konstant spielen. Aber da, was da alles hochdrückt und auf Spiele wartet. Ich hoffe, die Liga-Manager übersehen das nicht und holen nicht zu viele Ausländer oder halten zu lange an älteren Torhüter fest und lassen die Jungs ran. Dann haben wir wirklich auf die nächsten Jahre da einen sehr, sehr verheißungsvollen Torhüter-Core für die Nationalmannschaft. Mhm.
Kleine Ergänzung noch zu Villieu, hat sogar seine 5-Spiele-Goldstreak auch ausgebaut. Markus, deine Picks.
Ja, ich fange mit dem langweiligsten an, nämlich mit der Überschneidung. Ich habe auch Hedrick genommen, vor allem aber eben wegen der Eiszeit. Ich habe so ein bisschen durchgeguckt und in den meisten Spielen, also unter 25 passiert eigentlich nicht, eher so Richtung 27. Und ich glaube, gegen Köln war es, da hat er sogar 29 Minuten Eiszeit gehabt. Und das ist schon echt brutal, was der Kerl abreißt. Von dem her verstehe ich Stefans Wahl da sehr gut. Beim Goalie bin ich bei Juvonen, also 93,2% Fangquote, 13 Siege, 3 Niederlagen, 3 Shutouts, unter anderem einen davon gegen Straubing. Das ist schon wahnsinnig gut, was er da macht. Beim Stürmer bin ich ein bisschen kreativer geworden, wie es der Stefan vorher gesagt hat. und zwar wollte ich da tatsächlich DJ Bastecker rausheben, über den wir auch schon gesprochen haben. Einfach für seine Moral. Also klar, er punktet gerade auch gut, aber ich fand zum Beispiel im Spiel gegen Frankfurt hat es das einfach gezeigt, du bist in der Overtime, du bist in Unterzahl, er bekommt den Puck, versucht alleine zu laufen, wird dabei auch noch gefoult, rappelt sich wieder auf, rennt auf das Tor und macht die Bude. Und das war so ein Moment, klar, ich sehe das natürlich auch durch die Augsburg-Brille, aber ich fand das fantastisch, weil das für diesen ganzen Kampfgeist steht, den er da mitbringt. Und deswegen wollte ich ihn da mit rausheben.
Ja, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, mit seinem eigenen Club ist man ja auch meistens auch kritischer. Also insofern
ja, definitiv.
Hast du ja auch schon einiges angesprochen, was nicht so läuft. Also ich verstehe deine Wahl tatsächlich. Sehr gut, ja.
Und U23 habe ich Timo Ruckdeschel. Auch hier habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen auf die Eiszeitstatistik, habe ich mir die näher angeschaut, weil er ganz lang am Anfang der Saison so 3 Minuten, 4 Minuten hatte, was jetzt nicht so viel war. Und jetzt geht die Tendenz eher so Richtung 7, 8 Minuten. Und da hat er zahlt dieses Vertrauen zurück. Also hat jetzt auch letztens den Assist gegen Mannheim beigeliefert und steht damit jetzt auch bei 7 Punkten. Also 3 Tore, 4 Assists sind für so einen jungen Kerl echt gut. Und ich hoffe, er kriegt mehr Eiszeit und kann noch mehr zeigen, was er drauf hat.
Das stimmt. Danke. Also dieser U23-Sektor ist tatsächlich echt sehr spannend im Moment. Also es scoren viele Spieler. Es hat mich wirklich gewundert. Ich habe mir sortiert, auch die Spieler seit dem letzten Pulscheck. Da ist auch Klausi Heigl sehr stark dabei. Der hat mir ehrlich gesagt die letzten Spiele nicht so gut gefallen. Und auch irgendwie so hart für ihn jetzt, wo Schreiner reinkam und er in der 4. Reihe bleibt und Schreiner direkt in die 2. Reihe geht, ohne DL-Spiel. Mhm. Irgendwo verständlich, weil er einfach da besser reinpasst als Klausi, als Spielertyp. Aber der Klausi hat jetzt in 8 Spielen 4 Punkte gemacht. Veit Oswald 6 Spiele 4 Punkte. Der Adrian Klein 7 Spiele 4 Punkte. Rosmi Wismar Betterhaar. Auch überraschend für mich. 9 Spiele, 4 Punkte. Jakob Weber, 8 Spiele, 3 Punkte. Das sind alles wirklich gute Zahlen. Also die letzten Jahre hatten wir da relativ wenig. Und so von meiner Wahrnehmung her war eigentlich im Dezember der U23-Monat eigentlich nicht so wirklich gut. Aber die Zahlen sagen was anders.
Ja. Sieht Markus auch so. Nickt.
Ja, definitiv. Also passiert unfassbar viel. Was ja auch schön ist für das deutsche Eishockey allgemein.
Absolut. Sehr schön, ihr zwei. Dann, was ist heute mit dem Pulscheck? Heute wieder mit einer ziemlich guten Überlänge, so wie ihr das da draußen auch gewohnt seid, hatten ja auch 3 Teams zu besprechen. Wenn ihr Anregungen habt da draußen, liebe HörerInnen, wenn ihr sagt, hey, nächstes Mal auf jeden Fall das und das und das Team besprechen, dann gerne auch die Nachrichten zu uns. Liken und teilen nicht vergessen, schaut bei uns bei Instagram vorbei und da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und bis denn.
Ciao.
Ciao, ciao.